Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo liebe Football-Quark-Fans, mein Name ist Torben Dill und ich bin mit Tobias Dannenberg Teil des Podcasts Football-Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Wir haben es geschafft. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Jetzt erstmal für den Publikumspreis der Kategorie Lifestyle und wir freuen uns da sehr drüber. Und es ist ein Voting-Preis. Das heißt, ihr könnt mitmachen, ihr könnt uns unterstützen. Wir können die ganze Zeit eigentlich nicht mehr tun als Danke sagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Das Ganze geht bis zum 8. Mai, findet komplett online statt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen. Jetzt schon vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo, hier ist Football Quark. Heute mit einer Sonderfolge mit dem CFL Tryout Teilnehmer Gerrit Brandt. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber. Hallo Gerrit.
Grüße gehen raus. Danke, dass ich hier sein darf und auch liebe Grüße an alle, die den Podcast hören und die gesamte Community.
Wahnsinn. So gut eingestiegen ist hier, glaube ich,
niemand. Ja, danke.
Wir sind uns gerade virtuell zugeschaltet und wenn ich mir Gerrit angucke, CFL, Cappy auf, im Hintergrund das Meisterschaftsshirt.
Ja.
Überragend. Also besser hätte man das nicht einrichten können.
Das Trikot steht tatsächlich immer da so. Und das mit der Cappy, ich bin leider in Quarantäne und dementsprechend seht mein Kraut auf dem Kopf mittlerweile ein bisschen verboten aus, deswegen trage ich lieber Mütze, aber ich denke, das passt soweit.
Es wirkt auf jeden Fall maximal authentisch. Und hättest du es nicht gesagt, wäre es mir auch nicht aufgefallen.
Also, ja, alles cool. Ja,
wie geht's dir? Also außer, dass du in Quarantäne bist. Ist gesundheitlich alles erstmal in Ordnung?
Ey, ich habe alles gut überstanden soweit. Ich denke, ich habe jetzt so die letzten Tage vor mir. Und außerhalb, ne, die Offseason läuft perfekt. Ich bin topfit und habe ja auch mit dem CFL Combine jetzt zuletzt ein Event gehabt, wo ich halt auch leistungstechnisch, ne, im Peak sein muss, also auf meinem Top-Level. Und deswegen habe ich vielleicht kleine Einbüßen jetzt über das Corona gemacht, aber ich bin immer noch in einem Zustand, wo ich sage, ich bin topfit.
Kannst abliefern von heute auf morgen.
Absolut, immer.
Aber grundsätzlich. Hey, wir sprechen nachher noch über das CFL Combine. Ich war total begeistert. Ich habe wie ein kleiner Junge bei YouTube Samuel und dich verfolgt. Samuel kriegt natürlich auch noch seine eigene Folge.
Ja, und hat das sich auch verdient.
Ja, ich habe mich richtig gefreut, dass ihr die Chance bekommen habt, da zu performen zu dürfen in Kanada, einfach auf einem anderen Kontinent. Wie krass.
Ja, also mich hat es auch ein bisschen überwältigt im ersten Moment, als ich die Nachricht bekommen habe und dann hieß es so, ja, wir fliegen euch nach Toronto. Und dann war es so, oh, okay, das ist schon eine andere Hausnummer als das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte.
Ja.
Aber dafür halt umso geiler gewesen dann letztendlich, ne?
Ja. Wir machen das bei so Players-Folgen immer so, dass wir so ein bisschen durch deinen Lebenslauf gehen.
Okay, ja, easy, machen wir.
Ja. Also, wir hatten ein kleines Vorgespräch und Gerrit hat gesagt, ich darf alles fragen, was mir einfällt.
Gerne, ich bin ein offener Mensch, ich beantworte alles offen und ehrlich.
Ey, das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte Gerrit schon immer mal fragen. Ich weiß, dass er von den Hannover Grizzlies kommt.
Das ist richtig, ja.
Wer hat dich da zum Footballspielen gebracht? Oder wie bist du überhaupt zu den Grizzlies gekommen und hast gesagt, hey, gut, Football ist mein Sport. Also wenn man Gerrit sieht, Gerrit ist 1,98 groß, sage ich jetzt mal, und von Natur aus der Typ Kleiderschrank.
Ja, danke. Ja, wie bin ich zum Footballspielen gekommen? Ich habe 2015 tatsächlich meinen Schulabschluss gemacht und ich hatte einen Kollegen, der ein Austauschjahr in Mexiko gemacht hat, Karl Detke, Grüße gehen raus an den übrigens, wenn der sich das anhört, ich glaube aber eher nicht. Und der kam halt aus Mexiko wieder und kam halt an mit Footballerfahrung und meinte, ey Gerrit, du musst unbedingt anfangen, Football zu spielen. Du bist der perfekte Footballspieler. Und dann war ich zu dem Zeitpunkt noch am Fußballspielen tatsächlich. Und ich habe es halt gemacht, weil irgendwas Sportliches wollte ich unbedingt machen. Aber ich sag mal so, das ganze Laufen und so, das war jetzt nicht so mein Ding.
Und damit ist Fußball ja dann auch weggefallen.
Genau, und deswegen war es irgendwann dann so, ja, ey, schlimmer als Fußball kannst du nicht werden. Gehst einfach mal hin und probierst es aus. Und dann hatte ich mein erstes Training da und habe übelst auf die Fresse bekommen, aber es war so eine geile Erfahrung, dass ich gesagt habe, nach dem ersten Training wusste ich direkt schon so, okay, das will ich jetzt erstmal länger machen. Und dann war ich Football-committed tatsächlich.
Das ist total spannend. Ich weiß noch, bei meinem ersten Training haben wir gleich Bull in the Ring gemacht.
Und, Klassiker.
Und ich kam in die Mitte und die ersten drei habe ich einfach gar nicht kommen sehen. Ich lag dreimal auf dem Boden.
Ja.
Aber bin wieder aufgestanden und dachte mir, ja ey, also nächste Woche bin ich hier wieder da.
Ja, genauso war es bei mir auch so. Ich durfte direkt spielen und damals, wir hatten ein relativ talentiertes Jugendteam in Hannover, sind auch aufgestiegen damit. Und erstes Training auch direkt komplett überfahren worden. Jedes Play lag hier auf dem Boden, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und auch einfach die Physis und einfach alles, was dahinter steckte, ne? Es war trotzdem so ein super brüderliches Gefühl, obwohl man sich so verkloppt hat. Und dann war ich direkt verkauft. Also ich habe direkt gesagt, okay, ich bin nächste Woche wieder dabei, Jungs.
Ja, es gibt bei Facebook auch ein Bild von dir, wie du einen Ball in der Hand hast. Du warst anscheinend nicht immer O-Liner.
Ich war tatsächlich schon immer O-Liner, doch. Also von Training 1 an. Aber sagen wir es so, dass wir haben angefangen, weil ich tatsächlich auch ein relativ guter Athlet war und das immer noch bin, würde ich behaupten, so von mir.
Ja, kann man so unterschreiben.
Haben wir angefangen, in der letzten Saison, die ich in Hannover gespielt habe, ein paar Trick-Plays auszupacken. Und da durfte ich dann tatsächlich auch mal einen Pass fangen, also der nach hinten geworfen wurde sozusagen, der als Free Ball, als Fumble gegelten hat.
Wie war das mit dem Ball in der Hand? Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
Ja, absolut. Ich meine, das war mein Touchdown-Play, ne? Ich habe das Ding für 24 Yards in die Endzone gerockt und das war crazy. So, in dem Moment denkst du natürlich nicht so daran, okay, ey, das ist jetzt hier irgendwie mit Ball, ist was Neues. So, aber wenn du dir das im Nachhinein nochmal anguckst, ist schon ein cooles Ding und auch so, du siehst dann auch auf der Tribüne da hinten, wie alle Leute komplett ausrasten. Das war schon sehr lustig in dem Moment.
Warum ist O-Line für dich die beste Position? Weil du hast es ja schon relativ früh für dich gewusst, anscheinend.
Ja, ich glaube aber nicht, dass ich am Anfang an oder von Anfang an das Bewusstsein dafür hatte. So, mittlerweile würde ich sagen, Offense-Line ist wirklich das Beste. Erstmal wegen der Brüderlichkeit, also du hast eine Freundschaft zu deinen Teammates, egal wie, ob es ein DB, ein Linebacker oder ein D-Liner oder sonst wer ist, man ist immer cool miteinander. So, für mich ist es auch wichtig, dass alle meine Teammates auch irgendwo cool mit mir sind. Aber das Gefüge bzw. die Beziehung, die du mit deinen Unit-Kollegen hast, also alle Offense-Liner zusammen, das ist nochmal viel mehr wert und hat einen ganz anderen Stellenwert als das, was du mit den anderen Leuten aus dem Team hast. So, wir machen alles zusammen. Wenn irgendwo wer umzieht oder was, alle anderen Jungs sind da, wir gehen immer zusammen essen. Jeder ist für einen anderen da. Man kann sich immer auf die anderen verlassen. Und das zeigt sich dann halt auch auf dem Feld wieder, ne? So, wenn du dich außerhalb auf die Leute verlassen kannst, kannst du dich auch auf dem Feld auf die Leute verlassen und Es ist einfach was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein DB oder sowas ist. Ich weiß nicht, man kann das schwer beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt. So.
Ja, das ist, also man nimmt die O-Line natürlich immer als eine Unit wahr. Also absolut. Es ist halt, man spricht halt von der O-Line und man traut auch den dritten, den Third String Backup eigentlich nicht anzumachen, weil die alle füreinander einstehen.
Ja, absolut. Und das ist uns auch wichtig.
Ja. Ja, und das ist aber cool. Also das sind ja Werte, die damit vermittelt werden.
Mhm, safe.
Was hat denn Standort Hannover für dich ausgemacht? Also den Verein Hannover Grizzlies?
Auf jeden Fall krasser Zusammenhalt. So, wir hatten es nie irgendwie, dass wir in dem Team irgendwie große Streitigkeit oder so hatten. Ich würde auch sagen, wir waren für ein Team, was jetzt nicht in der höchsten Spielklasse direkt spielt, ziemlich diszipliniert. Wir hatten immer mehr als genug Leute beim Training, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn du in andere Teams guckst, selbst auf höherem Niveau. Die kämpfen teilweise irgendwie ein Full-Team 11 gegen 11 im Training zu schaffen.
Das kann ich so unterschreiben. Wir hatten in Hillesheim jahrelang Situationen, dass man so im April, Mai teilweise noch mit Half-Line gespielt hat, weil keine O-Line da war.
Ja, genau. Und sowas hatten wir halt nicht. Und ja, einfach dieser Wert, dass super groß dieses familiäre und freundschaftliche groß geschrieben wurde. Ich habe Freunde da gefunden fürs Leben. Leute, die ich wirklich seit einem Jahr, anderthalb Jahren nicht mehr gesehen habe, aber wenn man sich über den Weg läuft, direkt umarmen würde so. Und das war einfach so das Größte wahrscheinlich, was wir in Hannover hatten.
Hm. Du bist danach direkt nach Braunschweig gegangen. Also von der vierten in die erste Liga. Ohne Zwischenstep. Ohne wirklich. Warst du schon 20, als du da angekommen bist?
Ich war ein und. Jawohl, jetzt muss ich mal überlegen. 22 war ich, als
ich in
Braunschweig angekommen bin, ja.
Genau, und hast dann gleich im ersten Jahr 2019 als Right Tackle gestartet. Alle Spiele durch.
Ja, ist krass, ne?
Ja, also alleine man kommt von der vierten Liga in die erste Liga und sagt sich dann, jo Leute, also ich starte hier. Bist du mit der Einstellung auch in die Saison gegangen oder kam das für dich auch überwältigend?
Nee, absolut nicht. Ich bin mit der Einstellung dahin gegangen, dass ich einfach mich weiterentwickeln möchte und einfach lernen möchte.
Das hast du schon.
Und vor allem, ja, und auch besser werden möchte und einfach so viel Erfahrung aufsaugen wie möglich. Für mich war es auch am Anfang nicht Plan, längerfristig in Braunschweig zu bleiben, muss ich tatsächlich sagen. Das hat sich auch dann so darüber entwickelt, dass ich dann viel Spielzeit bekommen habe tatsächlich und
Was war dein eigentlicher Plan? Also hast du im Kopf schon so einen Plan B gehabt?
Ja und nein. Ich wollte erstmal gucken, wie es läuft. Und dann habe ich gesagt, ich hänge vielleicht noch ein zweites Jahr ran. Aber nur, wenn es mir super viel Spaß macht und wenn ich das Gefühl habe, das hilft mir hier auch. Und ansonsten wäre ich wahrscheinlich wieder zurück nach Hannover gegangen zu dem Zeitpunkt.
Das klingt einfach. Und jetzt ist es einfach so. 2019 ungeschlagen Meister geworden als Starter. Wie war das im Finale vor über 20.000 Leuten aufzulaufen? In seiner ersten GFL-Saison. Muss man sich da manchmal kneifen oder hast du dir gesagt, oder hast du das in dem Moment gar nicht wahrgenommen? Wie krass das eigentlich ist?
Ich habe tatsächlich das nie so richtig, diese ganzen Eindrücke auf mich wirken lassen irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich war immer dieses. Wenn es um Football ging, habe ich immer irgendwie alles andere ausgeblendet und dann im Nachhinein hat mich immer alles erschlagen. So. Deswegen, ich war auch 3-4 Tage nachdem wir den German Bowl gewonnen hatten und dann Bilder und alles immer wieder kam, konnte ich es irgendwie immer noch nicht so richtig glauben. Auch dann, als dann irgendwelche Leute bei mir angerufen haben und so, hey, wie sieht's aus? Möchtest du mal reden und so? Dann war ich immer so, ey, ja, klar, gerne, aber ich war halt einfach, ich war da gar nicht dran gewohnt. So, ne? Das war alles ein bisschen sehr viel für mich. Und wir hatten halt Glück, dass wir in Braunschweig natürlich auch ein cooles Stadion haben, wo natürlich immer die Fanbase relativ groß ist. So, wir haben, würde ich sagen, somit die besten Fans in ganz Europa und vor allen Dingen, was auch Lautstärke angeht.
Definitiv.
Und deswegen so war die Lärmkulisse gar nicht so das Problem für mich in dem Moment, sondern eher dieses, okay, das ist jetzt das letzte Spiel, egal wie es ausgeht, die Saison ist zu Ende. So, das hast du halt manchmal dann so im Kopf, aber letztendlich musst du halt trotzdem dein Ding durchziehen. So, ne? Das war das Einzige, was ich hatte.
Ja, ey. Einfach nur beeindruckend. Das ist ja gut ausgegangen in dem Jahr.
Ja, absolut. Ich meine, wir hatten irgendwo auch ein Quäntchen Glück, ne? Am Ende, muss man auch sagen. Hall war auch ein krasses Team in dem Jahr, aber Sieg ist Sieg, ne?
Im Endeffekt,
das kann uns keiner mehr nehmen.
Absolut. Und im Endeffekt ist es ja auch so, es ist immer so eine Plattitüde, dass man sich Glück erarbeiten muss. Aber du musst auch zumindest dich in die Situation bringen, Glück haben zu können.
Absolut.
So, von daher, ich würde den Sieg nicht als Glück verbuchen, sondern als Arbeit.
Arbeitssieg, ja, sagt man ja so schön.
Ja. Ey, was war für dich der größte Unterschied zwischen Braunschweig und Hannover?
Ich würde sagen, definitiv Professionalität erstmal. Einfach dieses, die Leute sind schon eine Dreiviertelstunde vorm Training da und auch 10 Minuten vorher alle gedresst und stehen schon auf dem Platz vorher, fangen ihre Bälle, machen sich selber warm und dieses Ganze drumherum. Das hat mich, als ich das erste Mal auf den Platz gekommen bin, ich habe beim ersten Training nur zugeguckt zum Beispiel, hat mich direkt so überwältigt, weil das halt auch etwas war, was ich gesucht hatte, als ich gewechselt bin. Mehr Professionalität. Und das war halt ein großer Punkt. Und trotzdem, was mich geflasht hat, war dieses, wenn man von außerhalb kommt, hört man immer viel dieses Braunschweig, die sind keine geschworene Einheit und sowas. Zumindest kam das auch in Hannover so rüber. So, da sind viele Einzelgänger und viele Solo-Superstars und so. Und das war auch beim ersten Training, wurde mir direkt das komplette Gegenteil vermittelt. Ich meine, Christian Bollmann, so einer der größten Spieler in Deutschland, kam halt beim ersten Training direkt auf mich zu und hat sich selbst von sich aus selbstständig vorgestellt. So.
Ja.
Und das war dann so, ja. Okay, cool, ja, ich bin so ein No-Name-Nobody und so einer der besten deutschen Spieler kommt auf mich zu und sagt mir erstmal Hallo und stellt sich vor. Das war für mich nicht selbstverständlich, deswegen, das war alles schon ziemlich cool.
Bollo hat sich damals beim Hallentraining bei mir vorgestellt. Und ich bin damals sozusagen da in die Halle reingekommen. Und auf einmal stehen da Bollo, Römer, Benny Kral. Ja. Und ich dachte mir so, ja, ich kenne euch alle.
So, ja, so geht's einem, ja.
Ne? Und dann sind die stellen sich ja auch noch wirklich und dann so, ja, ich bin Bollo, hey, ich bin Benny und so weiter. Und es ist so, du denkst dir so, ja, ich weiß.
Ja, absolut.
So, du brauchst dich nicht vorstellen. So.
Aber die machen es halt trotzdem mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer Bodenständigkeit. Und ich denke, das zeichnet auch das Team irgendwo aus, dass so die Identitätsfiguren trotzdem so super teambezogen sind und wirklich so bodenständig sind.
Ich glaube, nur so konnte man über so lange Zeit auch erfolgreich sein, weil man dieses richtige Mindset hat. Weil Football-Teams, gerade im europäischen Raum, man hat immer so 3-4 Jahre, dann hat sich so ein Roster eigentlich komplett mal überholt.
Ja,
wenn man sich mal anguckt, man hat Stammspieler und so einen Kern an Team, aber so ein Roster hat ja immer eine richtige Fluktuation.
Ja.
Nach dem Jahr 2019 kam das Corona-Jahr 2020. Was hast du da mit deiner Zeit gemacht?
Football-technisch nicht viel tatsächlich. aber ich habe mir tatsächlich super viel den Arsch abtrainiert und das Jahr hat mir tatsächlich mehr gegeben, würde ich sagen, als 2019. Einfach weil du 2019 auch super viel Eindrücke dann kriegst. Klar, die Coaches versuchen das Beste aus dir rauszuholen, aber du kannst halt da zum Beispiel nicht viel an deiner Physis und sowas arbeiten. Und da bist du dann erstmal Footballspieler so. Und 2020 hatte ich dann die Möglichkeit, ja, viel an meinen Kraftwerten zu arbeiten, viel an meiner Geschwindigkeit und sowas. Und halt einfach dafür zu sorgen, dass ich sozusagen ein besserer Athlet werde, ein besserer Sportler werde, um das dann halt wieder mit Football zu verbinden. Und dann hatte ich im Oktober 2020 tatsächlich noch die Chance beim NFL IPP in Berlin. Also es war ein Tryout in Berlin für das IPP, daran teilzunehmen tatsächlich.
Und wie lief das für dich? Also wie war das? Was hast du da für Eindrücke für dich mitgenommen?
Wie war das? Es war sehr viel tatsächlich für mich, weil ich habe erstmal gar nicht damit gerechnet. Und ich habe mich auch gar nicht in der Position gesehen, sozusagen da als krasser Performer irgendwie rauszugehen. Und dementsprechend war ich dann auch zufrieden mit meinen Resultaten tatsächlich. Also es war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich hätte einen Spot verdient gehabt. Ja. Deswegen
Es geht ja bei sowas auch ganz oft einfach um die Erfahrung, die man damit nimmt. Um, wenn man nochmal in so eine Position kommt und in so eine Situation kommt, dass man sozusagen dann einfach weiß, was auf einen zukommt.
Absolut. Also erfahrungstechnisch hat mir das sehr viel gegeben, auch so von Connections, dass du halt dich einfach auch mal mit den Top-Spielern aus Europa triffst und misst. Und jetzt auch im Hinblick auf den CFL-Combine, den wir in Kanada hatten, hat mir das auch für die Mentalität und so, für das ganze Mental Game auch schon super viele Erfahrungswerte gegeben. Einfach, dass das nicht alles komplett Neuland für mich war jetzt. Das war auch extrem wichtig, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich dir sofort. Wenn du dann das Jahr 2021 dir anschaust, was spielerisch ja, sagen wir mal, nicht optimal gelaufen ist,
ja,
trotzdem du ja eine komplett andere Rolle sozusagen innerhalb des Teams hattest. Du warst halt nicht mehr der Rookie, der aus der vierten Liga kam, sondern du warst der Kerl, der den German Bowl gewonnen hat, der Starter war und der auch leistungstechnisch komplett anerkannt war.
Und immer noch. Ja,
absolut. Was hat sich da für dich geändert? Also wie bist du anders an die Saison rangegangen und bist du anders mit deinen Teammates umgegangen?
Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe tatsächlich immer versucht, auch schon in meiner Rookie-Saison relativ vocal gegenüber meinen Teammates so zu sein, weil ich das auch einfach wichtig finde, sich immer auszudrücken, seine Teammates zu pushen und das ganze Programm. Ich habe hier gerade, glaube ich, ein bisschen Internetprobleme, aber jetzt geht's wieder, oder?
Ich höre dich die ganze Zeit perfekt.
Okay, easy. Und dementsprechend habe ich da auch 2021 genauso weitergemacht. Nur, glaube ich, mit dem kleinen Unterschied, dass halt ein paar Leute so mehr zu mir aufgeblickt haben vielleicht. So würde ich es vielleicht beschreiben. Vor allen Dingen halt auch die Neuen. Und leistungstechnisch habe ich auch nicht viel anders gemacht. Ich hatte halt, klar, ein bisschen mehr Saft sozusagen jetzt, ne, im Körper. Auch mit dem Corona-Jahr. Aber das war jetzt kein Grund für mich, irgendwie Sachen leichter zu nehmen oder irgendwie Sachen anders anzugehen. Ich habe genauso meine 5-mal die Woche trainiert im Gym und so alles. Habe immer genau die gleiche Vorbereitung gemacht wie 2019, auch einfach, weil das für mich ein Stück weit Professionalität und ja, ich habe mir das auch irgendwie so angeeignet, dass ich das als Selbstverständlichkeit gegenüber meinen Teammates so wahrnehme. Und deswegen habe ich alles genauso gemacht wie 2019 eigentlich.
Also es ist schon eher so, dass du gesagt hast, so, ey, okay, es ist ja sozusagen selbstverständlich, hart trainieren zu gehen, vorbereitet zu sein, prepared zu sein, um halt auch für seine Teammates da zu sein auf dem Feld.
Absolut, genauso ist es, ja.
Du hast einen interessanten Wechsel aber gemacht. Du bist von der Right-Tackle-Position auf die Left-Tackle-Position gewechselt. Was macht das aus? Ist das eine große Veränderung? Also kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, also normalerweise sagt sich jemand, der sich mit Football nicht auskennt, sagt sich, naja, also ist jetzt von rechts, aber er steht halt woanders. Wo ist die Schwierigkeit dabei?
Okay, es gibt mehrere Sachen. Also das erste ist schon mal das Stance. Wir haben, man nennt es ein Tilted Stance oder ein Staggered Stance. Das heißt, ein Fuß steht immer hinten und ein Bein ist immer das Standbein sozusagen. So muss man sich das vorstellen. Das Bein, was immer zur Offense Line zeigt, beziehungsweise zum Rest der Leute, ist immer das Standbein, wo das ganze Gewicht drauf lastet. Und das ist so der größte Unterschied, dass wenn du rechts spielst, eignet sich das halt an, dass dein linkes Bein deutlich stärker wird nach einer Zeit, weil du super viel halt mit deinem Körpergewicht auf deinem Innenbein spielst. Und wenn du links spielst, halt andersrum, dass das ganze Gewicht auf deinem rechten Bein ist. Ich würde sagen, das ist der größte Unterschied, wie es sich angefühlt hat. Ich glaube, so, man muss sagen, ich weiß nicht, kennst du Billy Turner, den Offensive Lineman? Der hat mal eine super gute Quote rausgehauen, die kann ich auch eigentlich nur so unterschreiben. Und zwar, dass ein Positionswechsel auf die genau andere Seite so ist, als wenn man sich auf einmal anfängt, mit der falschen Hand den Hintern abzuwischen. So hat er das mal gesagt. Und das muss ich eigentlich direkt so unterschreiben. Also es fühlt sich komplett gegen die Körperanatomie an. Es fühlt sich alles falsch an direkt im ersten Moment und man fühlt sich super langsam. Aber das ist halt auch eine Frage von Training dann langfristig, ne? Wie viel Zeit und Geduld man da reinpackt, um das wirklich zu wollen, und dann geht das halt auch.
Ja, aber es ist total spannend. Deswegen habe ich das hier mit aufgenommen, weil ich gedacht habe, so, man muss den Menschen auch erklären, warum da eine Schwierigkeit bei ist. Und es gibt ja Spieler, die schaffen diesen Wechsel eigentlich nie.
Ja, das ist halt dieses Ding mit der Anatomie. Viele, die halt ihr ganzes Leben lang das Glück hatten, auf einer Seite zu spielen, sind dann auf einmal verkürzt, in der Hüfte zum Beispiel, auf einer Seite, um das jetzt mal ein bisschen biologischer zu betrachten, und müssen sich dann anders hinstellen und kriegen zum Beispiel Schmerzen direkt in der Hüfte, weil Muskeln und Sehnen und sowas einfach das nicht gewohnt sind, diese Umstrukturierung der Körperhaltung zu haben. Und ja, deswegen schaffen das viele nicht, die halt langfristig eine Position spielen. Ich hatte halt aber das Glück zum Beispiel, dass ich das in Hannover auch schon machen musste, dass ich ein Jahr rechts und ein Jahr links gespielt habe. Und deswegen war es jetzt für mich nicht ultra die Umstellung, von rechts wieder auf links zu gehen, aber man merkt es schon, dass wenn man ein Jahr eine Position die ganze Zeit spielt, dass das was mit einem macht.
Ja, glaube ich direkt. Bist du denn mit deiner persönlichen Leistung zufrieden, was die Saison angeht? Oder sagst du, besser geht immer?
Ich glaube, du kennst die Antwort tatsächlich schon. Ich bin nie mit mir zufrieden. Ich finde immer irgendwas, ich bin auch so ein Junkie und so ein Football-Head. Ich muss immer alles direkt angucken und analysieren. Ich war definitiv nicht mit dem Jahr zufrieden, und es gibt auch viele Momente in der Saison, wo ich mir dachte, okay, das hätte ich definitiv besser machen müssen, dann hätten wir auch bessere Chancen gehabt. Aber ich denke, overall so war das schon ein gutes Level. So.
Ja, und das kann man dann auch zum Schluss dann auch so sagen. Also wenn man einfach 100% auch reingeworfen hat, und natürlich gibt es immer Entwicklungspotenziale nach oben. Das soll ja auch so sein. So kann man es vielleicht auch ausdrücken. Gibt es jetzt in der Zeit in Braunschweig irgendwelche Menschen, die dich unglaublich, also die sich geprägt haben oder die dich ja einmal geprägt haben und gefördert haben? Vielleicht sind das ja unterschiedliche Personen.
Ja, geprägt auf jeden Fall meine Coaches. Also vor allem an Matze Engisch, muss ich sagen. 2019 unser Offensive-Line-Coach. Was der mir so vermittelt hat, Herangehensweise, auch einfach so Bodenständigkeit, Menschlichkeit, einfach das ganze Programm, so wie man auf GFL 1 Level performt, war das schon unglaublich wertvoll, und ich habe immer noch super guten Kontakt zu ihm, so, es ist ein sehr wichtiger Mensch für mich. Und dann halt auch Jan Lanser dieses Jahr war auch ultra gut. Auch einfach der Umgang und diese Arbeit, ja, wie sagt man, in einer nicht so guten Saison, beziehungsweise wie man auch umgeht mit Niederlagen und Rückschlägen und sowas, da hat er mir super viel mitgeholfen. Und Coach Tomlin, ich meine, da können wir beide ein Lied von singen. Coach Tomlin ist so der Coach in Europa, denke ich, was es angeht, ein Team zu führen und zu zeigen, wie ein Team erfolgreich ist. In den Bezügen würde ich sagen, geprägt auf jeden Fall die drei Coaches. Und dann auf Spielerseite würde ich sagen, am meisten hat mich geprägt wahrscheinlich Niklas Römer, aber auch einfach abseits vom Footballfeld, weil er mein Personal Trainer ist. Und ansonsten...
Niklas Römer hatte auch schon seine eigene Football-Quark-Folge.
Ah ja, perfekt, siehst du? ja, der trainiert mich nämlich. Und ansonsten alle meine Jungs aus der Offense-Line, ich meine, ich muss jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, ja. Dieses sind, die wissen das auch. Ja, das sind alles Brüder für mich, und dazu halt Spieler wie Samuel, mit dem ich super close bin, Benny Kral, Bollo. Ja, also ich glaube, alle, die irgendwie close zu mir sind, die wissen das auch, weil mir ist es auch wichtig, dass sie es wissen. Und es gibt eigentlich zu viele, um sie nicht alle jetzt hier in den kurzen Minuten aufzuzählen.
Man kann bei sowas dann auch immer nur verlieren, weil du wirst einen vergessen und der wird dann...
Genau, das ist es. Deswegen versuche ich so ein bisschen allgemeiner zu halten. Aber ja, du merkst, ne, das wird eine lange Liste, wenn man alle anspricht.
Ja, was ich total... Ich habe mal von Ben Hur ein Zitat gelesen. Ben Hur, auch jemand, der dir sehr nahe steht wahrscheinlich und auch
absolut,
ganz oft neben dir steht und gestanden hat. Der hat seine Offensive-Line-Coaches als Vaterfiguren bezeichnet und seine Coaches an sich, die er in seiner Football-Karriere bisher hat. Würdest du das so unterschreiben, so was das Verhältnis in irgendeiner Form angeht?
Ja und nein. Abseits vom Footballfeld oftmals ja. Auch einfach, weil dann dieser zwischenmenschliche Aspekt deutlich größer ist. Mit so Coaches wie Tomlin, wenn es wirklich um Football geht, ist es für mich eher so eine Business-Nummer, sag ich mal. Dann sehe ich ihn halt wirklich auch als Chef an. Und dann geht diese Vaterfigur halt ein bisschen zurück. So. Aber bei so Trainern wie Matze, wir hatten halt zum Beispiel so einen sehr Vater-Sohn-like Beziehungsgefüge, würde ich schon sagen, ja. Also ich würde es nicht zu 100% unterschreiben, aber bei manchen trifft es eher zu als bei anderen. Ja. So.
Ja. Wie wichtig sind Coaches im Football?
Ja, Football-Coaches sind eigentlich alles, würde ich sagen. Weil die letztendlich auch dafür sorgen, das Produkt wie dich und mich letztendlich den Spieler aufs Feld zu kriegen. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen jetzt gehabt, dass ohne gute Coaches in Europa sich der Football auch nicht dementsprechend weiterentwickeln könnte. Deswegen, Football-Coaches sind also wirklich das Wichtigste an dem Sport hier in Europa, weil genug talentierte Spieler und genug Leute haben wir und es gilt eigentlich nur darum, die Leute zu bilden. So.
Und geht das bei dir, geht das nur auf Headcoach-Ebene oder muss man auf Coordinator-Ebene gucken oder sagst du auch die Position-Coaches innerhalb der Vereine müssen ein vernünftiges Level haben, damit sich die Spieler weiterentwickeln können?
Oder alle Coaches. Es müssen, also das geht los beim Assistant Coach und das geht bis zum Head Coach. Und je wichtiger deine Rolle ist, desto mehr musst du natürlich auch können und ne, wissen. Aber das gilt prinzipiell für alle Coaches.
Ja, und ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, deswegen, den viele unterschätzen, wie viel Einfluss im Football Assistant Coaches haben, wie viel Einfluss Coordinator haben. Und welche Funktion eigentlich so ein Head Coach einnimmt, der ja sozusagen, bei Troy Tomlin bin ich der festen Überzeugung, der Mann könnte auch irgendeinen Konzern leiten, mit der Art, wie er coacht als Führungsperson.
Absolut, ja.
Einfach, weil er ein Anführer ist.
Ja.
Das Jahr ging ja für dich aber noch sozusagen mit einem Highlight, würde ich sagen. Es gibt wieder eine Nationalmannschaft und du bist auf jeden Fall im 100er-Kader.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir waren am, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, zwei Wochen oder so nach dem German Bowl.
Oktober. Es war Oktober auf jeden Fall.
Ja, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall hatten wir ein Tryout in Braunschweig. Und da habe ich auch dran teilgenommen und wurde jetzt in den 100er Kader berufen.
Freust du dich darüber? Hast du das so ein bisschen als Bestätigung deiner Arbeit in den letzten Jahren gesehen?
Gefreut habe ich mich sehr drüber, weil auch einfach einer meiner Ziele ist, für Deutschland mal zu spielen, mit dem Bundesadler auf dem Helm. Ob es Bestätigung für mich war, jein. Ja, es ist cool, diese Chance zu sehen, okay, ich bin jetzt unter den vermeintlich 100 besten deutschen Spielern, beziehungsweise positionsbezogen 15 oder wie viele wir sind. Aber das ist für mich immer so eine Wechselsache, weil das viele nehmen dann sowas, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht mäßig, sowas ist für mich dann immer so, okay, du musst jetzt noch mehr machen, um überhaupt weiterzukommen. Deswegen sehe ich das immer so ja und nein.
Harald, du hast dich gerade als Top 15 in Deutschland bezeichnet. Harald Binczek hat dich mal öffentlich als mindestens Top 5 in Europa bezeichnet. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist schon krass, auch von einem Namen wie Harald, weil Harald war, finde ich, zu seiner Primetime der beste Offensive-Liner in ganz Europa. Mit Abstand.
Ich kann sagen, Harald Binczek ist der beste Offensive-Liner, gegen den ich jemals gespielt habe.
Und ja, ob ich das so unterschreiben würde, ich fühle mich eher geehrt, als dass ich es unterschreiben würde, sagen wir es mal so.
Ja, aber so, wenn so jemand mit so einer Expertise sowas sagt, dann könnte vielleicht was dran sein. Das kann ja vielleicht auch sein. Du darfst es nur nicht selber glauben. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist meine Einstellung auch dazu. Ja.
Und dann kam gleich das nächste Highlight. Also nach der Berufung in den 100er-Kader oder schon davor oder zwischendrin kam die Einladung zum CFL-Combine. Du wurdest eingeladen für die Canadian Football League zu testen und dich dann hinterher, du bist jetzt auch im Draft, also im Global Draft.
Genau.
Wie läuft sowas ab? Wie kriegt man davon Bescheid? Da wird man wahrscheinlich keine, kriegt man da eine E-Mail, die man eigentlich löschen will, weil sie im Spam landet? Kommt das per Brief?
Das ist eigentlich relativ simpel und stupide, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, so wie 80% der Spieler sind wir so am besten zu erreichen über so Social Media, heißt Instagram und sowas. Und so wurde ich auch angeschrieben. Mich hat ein Scout angeschrieben, Lawrence Hopper heißt er, über Instagram, ob ich denn ich Interesse hätte, für Deutschland beim CFL-Combine mit dran teilzunehmen, weil er mir die Möglichkeit geben möchte, wenn denn alles passt. Und so hat sich das entwickelt. Und dann alle mich nach E-Mail und allem Weiteren gefragt. Und 3 Wochen später hatte ich dann meine offizielle Einladung.
Krass, mit welchem Zeitraum war das so ungefähr?
Das war Mitte Dezember, hatte ich dann die offizielle Einladung. Das ging Ende des Jahres 2021 ging das los, hier mit Kontakt aufbauen und so weiter. Und Anfang diesen Jahres war das dann so, herzlichen Glückwunsch, du fliegst nach Kanada.
Was war das für ein Gefühl? Hast du das realisiert, bis es soweit war, oder war es so unwirklich erstmal?
Also ich habe mich schon drüber gefreut und ich habe das auch schon realisiert, aber das war halt auch wieder für mich so ein Mental-Ding und auch von der Arbeitseinstellung her, dass eine Einladung dir nichts schenkt und dass du dadurch halt noch nichts gewonnen hast. Und für mich war das halt nur mehr Grund, noch härter zu trainieren eigentlich.
Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht zwischen Einladung und hinterher Flug nach Kanada?
Also ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht, außer nur Trainingspläne ausgeführt tatsächlich. Ich glaube, den größten Teil hat dann Niklas gemacht. Wir haben aber super viel, ich war eigentlich jetzt in der Vorbereitung für unseren Lions. Wir haben von dem Lions immer so ein, zum Saisonbeginn so ein Kraft- und Geschwindigkeitstest, der so einem Combine ein bisschen ähnelt. Und da war ich halt in der Vorbereitung auf Maximalkraftwerte. Und das haben wir dann so ein bisschen verworfen, beziehungsweise das Volumen dann ein bisschen reduziert. Und sind dann mehr auf Explosivkraft, Agilität und Schnellkraft und sowas gegangen. Einfach dann, um für den CFL-Combine die besten Resultate zu erzielen.
Würdest du Niklas Römer als Personal Trainer empfehlen? Wir packen sein RPC-Coaching auf jeden Fall auch in die Shownotes.
Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es hat aus mir, ich würde sagen, 10-mal besseren Athleten gemacht als das, was ich vorher war. Und alle, die Probleme und Unwissen haben mit, wie soll ich trainieren, wie soll ich meine Training strukturieren vor allen Dingen, und auch so Fragen wie Ernährung, Recovery, alles, was irgendwie den Sport angeht, da kann Niklas dir helfen. Und das ist einfach, ich sage immer so, es ist ein Geschenk, dass Niklas so vorher schon so nah zu mir war mit den Lions in 2019 und dass ich das dann so übernehmen konnte tatsächlich.
Ja. Und wie ist das dann abgelaufen? Du bist dann mit Samuel Kagel nach Kanada geflogen?
Ja, genau. Samuel hat ja seine Einladung dann auch noch bekommen in der Zeit, wo ich schon in der Vorbereitung war. Und wir sind dann zusammen nach Kanada geflogen und ja.
Und ja, dann waren wir in Toronto.
Ja, dann waren wir auf einmal in Toronto, richtig.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Was ist da passiert so die ganzen Tage? Wie lang ging das? Was wurde da gemacht? Was ist da alles auf dich eingeprasselt?
Ja, also es war tatsächlich ganz cool. So die erste Aussage, so die wir mitbekommen haben, als wir da angekommen sind, also im Hotel, war so, hey, welcome, this is a 4-day job interview. So, also herzlich willkommen bei eurem 4-tägigen Job interview. Und ja, so war das auch der ganze Prozess, würde ich sagen, über diese 4 Tage. Es war alles super strukturiert und professionell und auch alles durchdacht, alles hatte Hand und Fuß. Du musstest immer aufpassen, wie du dich präsentierst, selbst wenn du mit irgendwie anderen Deutschen in der Lobby irgendwie, weiß ich nicht, Tischtennis oder sowas gespielt hast, dass du dich immer vernünftig präsentierst und immer von deiner guten Seite zeigst und so, weil Augen sind immer auf dir, ne? Und du weißt nie, wer da als Scout gerade rumläuft oder hinter irgendeiner Ecke oder so steht. Man wird dann auch ein bisschen paranoid nach einer Zeit tatsächlich. Aber das war schon eine sehr coole Erfahrung.
Ja. Was hat das für dich ausgemacht? Was war so ein besonderes Highlight für dich in der Zeit?
Ich glaube, was mich so am meisten geflasht hat, war einfach dieses Ganze, wie alles aufgezogen wurde, auch einfach von einer größeren Liga, dass du halt gesehen hast, der Umfang war was ganz anderes, wie die Leute da mit dem ganzen System umgegangen sind, das war halt einfach die ganzen Spieler, die da waren, du hast halt gesehen, das ist jetzt nicht mehr, okay, wir spielen GFL und wir sind irgendwo halt noch cool und Teammates, sondern am Ende war das für jeden, du hast die Chance zum Profi zu werden und du musst hier jetzt alles geben und alles zeigen und das kann deine Chance sein. Und das hat man halt auch irgendwo gemerkt, diese, ich sage jetzt mal, Anspannung in Anführungsstrichen.
Hat dir da deine IPP-Erfahrung geholfen?
Ja, definitiv. Definitiv. Ich meine, die Gespräche, die wir hatten, wir haben ja auch Interviews geführt mit Teams. Du hast ja vorab zum Beispiel beim IPP auch irgendwelche Gespräche mit den Scouts, die mit dir reden und von dir irgendwas wissen wollen. Und da werden teilweise ähnliche Fragen gestellt, wo du dann natürlich auch dann schon vorab gewisse Erfahrungen hast, wie beantworte ich solche Fragen am besten, was muss ich vermeiden an Wörtern und sowas. Und wie präsentiere ich mich von meiner besten Seite? Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja.
Nimm uns da mal ein bisschen mit. Was sind das für Fragen? Also die werden dich ja nicht fragen, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Nee, tatsächlich nicht. Also so ein Interview geht eigentlich relativ simpel los. Die fragen dich halt erstmal zu deiner Person. So. Wer bist du? Was machst du outside vom Football? Wo wohnst du? Also eigentlich so Fragen generell, die dich betreffen. Und dann irgendwann driften die halt in dieses Footballerische rein. Das merkst du dann auch natürlich relativ klar so. Und dann geht es halt um so Fragen wie, welche Position kannst du spielen? Was ist dein Lieblings-Football-Scheme? Also zum Beispiel, welche Spielzüge läufst du gerne? Kannst du uns Spielzüge aufmalen? Wie sieht deine Verletzungshistorie aus und sowas?
Ja, aber bei Verletzungshistorie sagt doch beispielsweise jeder, ich hatte noch nie eine Verletzung.
Ja, wobei wir halt auch sagen müssen, wir hatten in Kanada Medical Reports und Medical Tests. Also da konntest du halt nicht wirklich lügen. Die haben mit dir halt Tests gemacht und die haben halt gesehen, wenn du irgendwas nicht bewegen kannst, wie es bewegt werden soll, dann warst du, hey, was ist mit dem Knöchel los? Hey, hattest du schon mal was am Handgelenk oder so? Also da konnte man eigentlich nicht groß schummeln. So, die haben eigentlich alles gesehen.
Gab es irgendeine Frage, die dir besonders im Hinterkopf geblieben ist?
Ja, und zwar hat mich der eine, ich weiß nicht, ob es ein Coach oder ein Scout war, aber mich hat auf jeden Fall einer gefragt, ob ich später selber mal coachen möchte.
Und was soll man dann sagen? Wahrscheinlich. Was ist da die richtige Antwort?
Ich weiß nicht, ob es da eine richtige oder eine falsche Antwort gibt. Ich finde mal, es gibt vermeintlich nur richtige Antworten, wenn man sie vernünftig begründen kann. So, und ich habe halt gesagt, ich werde später auf jeden Fall coachen, wenn ich die Chance dazu habe. Und habe das dann damit begründet, dass ich halt auch, dass es mir wichtig ist, Menschen und Jüngeren dann, wenn ich irgendwann im Ruhestand bin, was Football angeht, das mitzugeben, was ich an Erfahrung bekommen habe. Weil das nicht jeder hat die Chance, zu einem NFL-IPP zu gehen und nach Kanada zu fliegen, um bei sowas mitzumachen und in einem der besten Teams in Europa zu spielen. Und solche Erfahrungen dann weiterzugeben, finde ich, sind sehr wichtig und das muss man dann auch weitergeben.
Ich glaube, besser kann man auf diese Frage nicht antworten.
Ja.
Sage ich jetzt einfach mal so. Weißt du, wie ist der Verlauf jetzt ungefähr? Also wie geht's da jetzt weiter? Wann kriegst du vorher schon eine Meldung oder sitzt du jetzt, wie wir natürlich alle auch, hinterher vorm Global Draft und hoffst, dass du gepickt wirst?
Ja, also die Zeit dazwischen ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, schwammig definiert. Es kann passieren, dass dir jede Minute irgendwie eine E-Mail reinfliegt, wo es dann heißt, hey, wir möchten mit dir ein Meeting, wir möchten dir noch Fragen stellen. Aber das muss nicht sein. Im Vergleich zum Beispiel, was Roni hatte. Roni hatte gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Teams in dieser Zwischenzeit.
Zur Erklärung, Roni Salonen ist ein finnischer Linebacker, finnischer Nationalspieler, der 2019 mit uns zusammen in Braunschweig gespielt hat, aber vorher auch beispielsweise erfolgreich in Österreich gespielt hat. Und der wurde 2019 an Position 8 oder 9?
Genau, 9.
9 gepickt und ist dann aber nicht rübergegangen nach Kanada.
So. Genau.
Hat dann 2019 mit uns weitergespielt und spielt mittlerweile wieder in Finnland. So.
Genau. Ja, das hätte ich vielleicht mal dazu sagen müssen.
So. Alles gut,
aber
das ist mein Job, sowas zu erklären dann.
Okay, easy. Ja, also es kann, wie gesagt, es kann jede Minute was kommen. Es muss nichts kommen. Man muss sich da auch keine Gedanken machen, wenn nichts kommt. Ich glaube, ich halte meine persönlichen Sachen jetzt erstmal so ein bisschen geheim, auch einfach aus dem Standpunkt, weil ich nicht will, dass jeder weiß, so was bei mir jetzt noch ansteht. Ja, aber am 3.5. ist auf jeden Fall der CFL Global Draft für 3 Runden A9 Teams. Das heißt, 27 Spieler werden ausgewählt. Und da wird dann endgültig entschieden, wer wohin geht. Und es kann halt auch passieren, dass Teams, mit denen du super viel Kontakt jetzt in der Zwischenzeit hast, dann auf einmal leer mit dir ausgehen, weil ein Team vorab sagt, okay, wir wollen dich 2 Positionen, bevor das andere Team dich hätte genommen, so. Deswegen, ja. Endgültig ist alles erst am 3.5.
Und wenn du gepickt wirst, gehst du rüber?
Ja, definitiv.
Ja, es ist ja eine wichtige Frage. Also, und dann lebst du den Traum von vielen Footballspielern in Deutschland. In Kanada. Sozusagen in Kanada professionellen Football spielen.
Ja, also es ist für mich eher eine Ehrsache dann auch tatsächlich. Ich habe da super viel für gearbeitet, um irgendwann mal so eine Möglichkeit zu bekommen. Und ja, ich wollte schon immer irgendwie professionell Daily Football spielen und das wäre für mich halt einfach dann auch eine Ehrsache, Deutschland beziehungsweise dann auch deutsche Spieler zu zeigen, hey, so, wenn so ein Typ wie ich es schaffen kann, dann schafft es jeder vielleicht. Arbeitet einfach nur hart genug und das ist gar nicht so weit von der Realität weg, wie sich das vielleicht manche vorstellen.
Ja, die Welt ist ziemlich vernetzt. Hast du schon, es gibt ja einen Deutschen, der schon drüben ist, der in Kanada auch erfolgreich Football spielt. Ja. Habt ihr schon irgendwie euch connected in irgendeiner Form?
Tatsächlich nicht, nee.
Also Deirdrick Hansen ist das, um das jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitzukriegen.
So. Genau, Deirdrick spielt ja bei den Winnipeg Blue Bombers als D-End. Ihn habe ich jetzt tatsächlich noch nicht angeschrieben, auch einfach aus Respekt irgendwo vor seiner Professionalität und professionellen Karriere. So, ich wollte ihn jetzt als No-Name oder so nicht irgendwie auf den Geist gehen. Aber ich habe vielen Leuten, die halt schon mal beim CFL Combine waren, Erfahrungen da diesbezüglich haben und so, da habe ich super viel Kontakt zu aufgebaut und auch ehemalige. Wie gesagt, wir hatten Roni, der schon mal da war. Kimi, ich weiß nicht, ob du dich an ihn noch erinnern kannst, zum Beispiel, der war Receiver bei uns für ein paar Monate, bevor er dann nach Kanada gegangen ist.
Genau, der hat letztes Jahr in Potsdam gespielt und dieses Jahr ist er in Wien.
Genau, spielt jetzt bei den Vikings. Ja. Ihn habe ich angeschrieben, um auch da einfach ein paar so Erfahrungen und Meinungen von denen zu bekommen. Und ja.
Und die haben ja alle gesagt, Junge, geh rüber.
Ja, die haben gesagt, du bist im perfekten Alter. Warum nicht? So, wenn es bei dir privat passt, mach es. Es gibt nichts, was dir das nehmen kann und es ist die beste Möglichkeit, die du hast. Genieße es einfach und mach es.
Was mich noch interessieren würde, du bist ein familiärer Typ.
Ja.
Was sagen deine Eltern dazu?
Ja, also mein Vater ist so ein bisschen, der weiß noch nicht, was er davon halten soll, weil die natürlich irgendwo auch wollen, dass ich mein Studium beende. Aber Ich glaube, der schlimmste Punkt ist halt immer so, meine Eltern wollen nicht, dass ich gehe, weil ich dann halt so weit von zu Hause weg bin. Ich meine, für die ist es manchmal schon so, okay, das ist eine Stunde von uns per Auto weg und das finden die schon manchmal nicht so cool. Aber die gönnen es mir halt auch auf jeden Fall und die würden es auch absolut verstehen, wenn ich dann für ein halbes, dreiviertel Jahr dann erstmal weg bin.
Ich glaube, die wären einfach super stolz auf dich. Wir haben
ja, alle, das sowieso.
Unsere ganze Mannschaft kennt deine Eltern auch vom Dragon Ball Finale noch und es haben sich, niemand hat sich so süß gefreut.
Ja.
Also ja. So herzallerliebst gefreut. Du hast es schon angesprochen. Du sagst, es kann jeder schaffen. Was würdest du jetzt jungen Spielern und Jugendspielern raten? Was müssen die verinnerlichen, um vielleicht so einen Weg einzuschlagen, wie du von der vierten in die erste Liga, dann Nationalspieler, IPP, CFL Combine, vieles erreicht, vielleicht bald sozusagen Nationalspieler noch dazu, vielleicht bald in der CFL wirklich Geld verdienen, mit richtiges Geld dann mit verdienen.
Ich glaube, dass ja, ich weiß, sorry, falls ich unterbreche. Ich glaube, dass das Wichtigste ist einfach, dass du den Willen hast, dass du diesen Faktor hast. Ich will das, weißt du? Es gibt so viele, die nach dem Spiel oder nach dem Training sich ein Bier gönnen oder weiß ich nicht, nach dem Training nicht ihren Proteinshake trinken oder weiß ich nicht, sagen einmal die Woche McDonald's ist okay. Und das kannst du halt nicht bringen, wenn du die beste Version von dir selber sein willst. Ich meine, das klingt immer so ein bisschen wild motivational Style dahergesprochen, aber das ist tatsächlich auch meine Einstellung. Du musst es einfach mehr wollen als die anderen und das zeigt sich dann halt auch in, wie trainierst du, wie ernährst du dich, wie bildest du dich weiter, jetzt in Bezug auf Football, guckst du regelmäßig irgendwelche Videos, Plays, hörst du was darauf, was dir deine Coaches als Coaching Points geben? Bist du wirklich so in der Position, dass du sagst, du gibst wirklich immer dein Bestes? Und ja, wenn du das lang genug machst, dann kannst du irgendwann deine Ziele erreichen. So dumm das auch klingt, aber mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht.
Im Prinzip ja, also es klang für mich gerade, um das in einen Satz zu fassen, keine Ausreden.
Ja, so kann man es auch sagen, ja.
Ja. Also für nichts, also ich habe mal irgendwann diesen Spruch gelernt, wer du auf dem Feld bist, dann bist du auch im Leben. Also das, was du auf dem Feld verkörperst, ob du dich durchbeißt oder nicht, das sind Eigenschaften, die dir auch im Leben weiterhelfen.
Ja, und, absolut.
Ich glaube, dass man davon in dir wahrscheinlich auch viel einfach wiederfindet, weil du bist ja auch bist auf dem Feld ein aufgeräumter Typ und außerhalb halt auch. Und ein straighter Typ.
Ja, danke.
Deswegen, ey, gibt es noch Leute, die du grüßen möchtest?
Irgendwen? Weiß ich gar nicht. Ich grüße meine ganzen Homeboys aus Hannover. Ihr wisst, wer ihr seid. Meine Freunde, Familie. Ich grüße eigentlich nicht irgendwie großartig Leute.
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Das musst du wissen. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir haben so ziemlich alles durchgeredet, was ja bei mir in meiner Karriere passiert ist. Ja, ich glaube, ich bin auch so, dass ich sage, ich bin ziemlich unkompliziert in dem, was bei mir passiert ist. Deswegen, ich bin jetzt nichts Besonderes. So, wir haben alles durchgesprochen.
Ey, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank auch für deine Spontanität.
Ja, gerne. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, ja?
Mir war es ein Blumenpflücken, mich einfach mal auch sozusagen innerhalb einer offiziellen Aufnahme mich mit dir zu unterhalten. Ich kann dazu sagen, zum Thema Football Quark, Gerrit hat mich irgendwann mal während eines Trainings angesprochen, so ganz ominös mit dem Satz, nee, wir müssen nach dem Training mal reden. Und, ja. Und ich habe oh fuck, was habe ich gemacht? Und ich glaube, du hast mir nur gesagt, dass ich bei Football Quark irgendeinen Fullback falsch ausgesprochen habe. Oder irgendeinen Offense-Liner gesagt habe.
Du hast damals bei CJ Beathard, ja, es war ein QB, den ihr falsch, ja, ausgesprochen habt.
Ja.
Und es war ein Offense-Liner, der in eurem Ranking nicht besonders hoch war, was mir missfallen hat. So, und dann habe ich das direkt angesprochen, ja.
Ja, Ich hab mich innerlich nur gefreut. Ey, krass, der hat uns gehört. So, von daher, immer her damit. Ich freue mich wirklich, dass du hier geworden bist.
Naja, klar.
Ich freue mich einfach auch, deinen Weg zu beobachten, den du jetzt einschlägst. Und kann mich nur bedanken. Deswegen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns in irgendeiner Form einen Like auf unseren Social-Media-Kanälen da. Bewertet uns bei Spotify. Gerrit, das letzte Wort überlasse ich dir.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Die Jungs von Football Quark sind irgendwie bei einem Podcast-Preis zur Abstimmung zur Verfügung. Stimmt für die Jungs ab, die geben sich richtig viel Mühe. Die machen richtig guten Content und covern so ziemlich alles, was Football in Europa und auch den Profiligen angeht. Also, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, folgt den Jungs und stimmt für die Jungs ab, die haben sich das verdient.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.